Ich möchte gerne aus dem Psalm 95 lesen. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzet dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seine Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, nicht wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie soll nicht zu meiner Ruhe kommen. Heute hat der Herr durch seinen Heiligen Geist einen Augenmerk auf Lobpreis gegeben. Einen Augenmerk darauf, dass wir uns dem Herrn hingeben. Es ist ganz, ganz offensichtlich, das, was Monika ans Herz bekommen hat vom Herrn. Sie rief mich an gestern und sagt, ich will den Lobpreis leiten morgen. Wow, das hat mich begeistert. Oh ja, Amen. Ja, natürlich kannst du das machen. Und heute, da war es so 9:45, da fing ich an zu zweifeln und habe mir die Gitarre geholt. Ich fing an, Lieder rauszusuchen. Naja, werde ich wohl doch das machen müssen. Und dann in letzter Minute sind sie ja doch gekommen. Und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber für mich war heute eine ganz besondere Zeit der Hingabe. Eine ganz besondere Zeit, wo ich mich beugen dürfte vor dem Herrn. Und ich habe gespürt, wie er mich angenommen hat. Ich habe gespürt, wie er mich ermutigt hat in meinem Herzen, wo er mir vergeben hat für meine Schuld. Ich habe das gespürt. Und ich hoffe, dass ihr das auch so gespürt habt. Mich hat gar nicht gestört, dass die Kinder so um mich herum waren. Ich bin fast erschlagen worden von einer Flagge. Aber es hat mich gar nicht gestört. Es war, als ob sie gar nicht da waren. So eine innige Zeit habe ich heute Morgen erfahren dürfen mit dem Herrn. Und heute Morgen, als ich saß, total ohne Druck, ich wusste, ich habe gar nichts zu predigen heute, Vater. Aber es war mir so wohl dabei, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe heute Morgen auch einige von diesen Karten genommen, die hinten mit meinem Buch aufgelegt sind, die verschiedenen Proklamationskarten, habe ich einfach durchgebetet. Ich war bei einem Seminar, die haben auch so das gleiche Schema, so ein Gebet für jeden Tag und die sagen, tu das 14 Tage lang, bete das 14 Tage lang und du wirst sehen. Komisch, dass die das auch vom Herrn gespürt haben. Und ich habe das durchgelesen. Ich sagte, Herr, ich lege es alles hin. Ich lege mein ganzes Leben hin. Mir ist egal, was um mich herum passiert. Ich gehöre dir. Und eigentlich ist nur eins wichtig, Jesus, und das ist, was du willst. Und dann diese wunderbare Zeit heute Morgen. Und dieser wunderbare Psalm. Und was ist dieser Psalm? Das ist eine Psalm, der Lobpreis beschreibt, auf so eine klare Art und Weise. Es gibt kaum Beispiele in der Schrift, wo das so klar dargestellt ist. Lobpreis und Anbetung. Kommt herzu, lass uns dem Herrn frohlochen und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lass uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Lass uns vor ihm kommen mit lautem Geschrei, heißt es auf Englisch, mit joyful shouts. Lass uns feiern unserem Herrn. Lass uns in seine Gegenwart hineinkommen mit Feiern, mit Lob, mit Dank, mit Preis. Und wozu? Wofür sollen wir ihn preisen? Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Und ich finde es so interessant, dass dieser Psalm uns ziemlich genau vorgibt, was ihm groß macht. Was willst du machen, wenn du sagst, Herr, du bist so groß? Du bist so groß. Ich denke, er gibt uns mehr Informationen, um unsere Kleinhirne zu helfen, dass wir uns hineinbegeben können in seine Größe. Wenn ich sage, Herr, du bist so groß. Ich meine, Madonna ist auch groß, ne? Michael Jackson ist auch groß. Ich meine, wir haben Großen in dieser Welt, große Leute im christlichen Bereich wie auch in der weltlichen Bereich. Aber die Größe Gottes ist ein bisschen anders. Die Größe Gottes besteht auf Tatsachen. Es besteht auf Sachen, die wir sehen können. Es sagt, Herr, du hast die Erde gemacht. Die ganze Erde hast du gemacht. Ich schaue auf die Berge und das können wir so schön hier bei uns. Amen. Wir schauen auf diese wunderschönen Berge und sagen, boah. Gott, du hast die geschaffen. Und ich mit meinen Augen kann nur einen Bruchteil sehen von dem, was du geschaffen hast. Ich meine, wir haben einen Vorrecht in unseren Tagen, die Generationen zuvor nicht hatten. Wir dürfen von dem Weltall Bilder von unserer Erde anschauen. Wir dürfen diese Welt von ganz weit draußen anschauen und wir sind überwältigt von der Schönheit. Die Astronauten. Viele Astronauten kommen wieder auf die Erde bekehrt. Armstrong ist eine starke Christ. Es sind ein paar starke Christen und Astronauten und die ziehen umher und predigen das Evangelium. Weil sie dort oben unsere Welt gesehen haben. Gott. Du bist der große Gott. Gott über alle Götter, wer könnte sowas schaffen? Wie groß bist du, Herr? Lobpreis. Lobpreis. Oh, Herr, wie groß du bist. Du hast das Meer gemacht. Du hast das trockene Land gemacht. Du hast es mit deinen Händen geschaffen, Herr. Umso mehr du die Natur anschaust, umso mehr erkennst du, wie groß unser Gott ist. Du kannst das Große, die großen Dinge anschauen und du bist einfach erstaunt. Und du kannst die ganz kleinen Dinge anschauen, bis hin zu die Atome und du bist erstaunt. Umso mehr wir Gottes Größe betrachten, umso mehr sprudelt Lobpreis, Dankbarkeit aus unserem Herzen heraus. Es ist ein natürliches Resultat dieser Betrachtung. Deswegen ist es wichtig für uns, dass wir uns manchmal zusammenreißen, so wie David gesagt hat, lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss es nicht. Denk dran, Dummkopf. Lass dich doch nicht runterziehen immer in diesen Schlamassel der Welt. Denke, meine Seele, Busch. Denke doch, meine Seele, Busch. Denke doch, na, mogi nicht. Busch, denke, meine Seele. Er hat es gesagt, weil seine Seele nicht wollte. Amen. Er hat es sagen müssen, weil seine Seele gar keine Lust dazu hatte. Er sagte, denke dran, wie groß dein Gott ist. Und was ist der Resultat? Oh, Staunen, Bewunderung, Ehrfurcht. Wie groß du bist, Herr. Du bist der große Gott über alle Götter. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Und dann kommt eine andere Resultat. Wir fangen an, Gottes Größe zu betrachten. Ich denke, wir sind so geschaffen, dass wir damit anfangen müssen. Wir müssen uns erstens herausreißen aus unserem Alltag. Weil mein Alltag, vielleicht geht es nur mir so, aber mein Alltag frisst mich regelrecht auf. Es nimmt mich gefangen und ich bin drin und ich bin fokussiert auf das Ziel und ich denke an nichts anderes. Und manchmal muss ich gegen eine Wand rennen, bevor ich überhaupt merke, in welche Gefangenschaft ich stecke. Wir müssen uns zusammenreißen und diese Zeit nehmen und uns umpolen lassen durch das Betrachten dessen, was der Herr gemacht hat. Wenn wir das tun, wenn wir das anfangen, das haben wir heute erlebt, wenn wir das anfangen, dann ist ein zweiter Schritt, der so ziemlich automatisch passiert. Und das ist der Schritt in die Anbetung. Anbetung ist anders als Lobpreis. In der Lobpreis und in der Danksagung betrachten wir die Größe des Herrn. Wir sind dankbar für das, was er getan hat. Wir sind erstaunt über das, was er gemacht hat. Die Größe seiner Werke ersetzen uns in Staunen. Aber dann passiert irgendetwas zu irgendeiner Zeit, und das ist eine Zeit, die man nicht so definieren kann. Das ist eine Linie in unserem Wesen, wo plötzlich geht es nicht mehr um, was er getan hat, sondern wer er ist. Und wir verlieben uns erneut in unserem Herrn. Und wir fangen an, ihm anzubeten. Wir kommen in seine Gegenwart und wir fühlen uns wohl. Wir sind voller Staunen, kommen wir in der Gegenwart unseren Gott, dieser große Gott. Und wir spüren eine Intimität, wir spüren eine Annahme, wir spüren diese Liebe, die er zu uns hat. Wir spüren, dass er uns vergeben hat. Wir spüren, dass nichts zwischen uns steht, dass er uns liebt und will. Und das ist Anbetung. Und was können wir darauf antworten, außer, oh Gott. Wer bin ich, Herr? Du bist so wunderbar. Ich liebe dich so sehr. Mein Herz ist so voll mit dir. Du hast mich angenommen, Herr. Ich und du. Du und ich. Ich in dir, du in mir. So wie Jesus das gesagt hat in seinem Gebet in Johannes 17. Das wir letzte Woche gelesen haben. Diese Einheit, die er uns gegeben hat, durch sein Opfer am Kreuz, was er uns erkauft hat, das müssen wir erstens mal irgendwie unser eigen machen. Diese Betrachtung, was er getan hat für uns, die Tiefe dessen, was er für uns getan hat, es ist eine Tiefe, der unseren Verstand übersteigt. Aber es ist eine Tiefe, die wir dennoch begreifen können. Wir können es dennoch begreifen. So wie Paulus sagt, er hat dir die Fähigkeit gegeben, die Liebe Christi zu erkennen, der über alle Erkenntnis ist. Das ist eine ganz, ganz interessante Aussage, denn er sagt, du kannst die Liebe Gottes begreifen, obwohl du es nicht verstehen kannst. Und ich finde das eine sehr, sehr wichtige und Kernaussage der Schrift. Wir sind so dermaßen von unserem Intellekt gefangen. Die Begrenzungen unserer Fähigkeiten, irgendetwas logisch nachzuvollziehen, beraubt uns sehr, sehr oft genau die Reichtümer, die Gott uns geben möchte. Und wir müssen ein bisschen aufpassen. Und ich sage bewusst, besonders als Deutsche und überhaupt in unserer westlichen Welt. Wir haben eine griechische Gedankenmuster geerbt. Und das ist gut für Technologie, das ist gut für Programmierung, das ist gut für die Buchhaltung, das ist gut für viele Dinge. Aber es ist nicht unbedingt gut, in eine tiefe Beziehung zu Gott. Denn es sagt, ja, wenn ich das irgendwie nicht verstehe, dann muss ich das beiseite stellen. Aber wenn Gott in seinem Wort sagt, du kannst meine Liebe erfassen, auch wenn du es nicht verstehst. Wenn sein Wort sagt, verlasse dich nicht auf deinen Intellekt, auf deinen Verstand, sondern vertraue mir und ich werde dir deinen Pfad bereiten. Das ist eine Herausforderung, womit manchen Probleme haben. Ja, wir sollen ja nur blindgläubig sein und einfach ohne irgendwas zu denken oder so. Nee, das ist nicht, was gemeint ist. Wenn du verstehst, dass Gott größer ist als dein Intellekt, dann kannst du dem Raum geben, oder? Du kannst ihm ein bisschen Raum geben. Du kannst ihm ein bisschen vertrauen. Wenn du nicht weiter weißt, dann kannst du wissen, dass er weiter weiß, auch wenn du es nicht intellektuell kapierst. Du kannst wissen, ohne es zu verstehen oder intellektuell oder logisch nachvollziehen zu müssen. In diesem Psalm, außer dieser wunderbare Bild, die wir bekommen haben über Lobpreis und Anbetung, über Hineinkommen in seine Gegenwart, haben wir eine sehr, sehr starke Warnung. Lesen wir es weiter. Ich lese nochmal den Vers 6 und 7. Das ist eine Beschreibung der Anbetung. Und versuche jetzt ein bisschen nachzuvollziehen. Stell dir bildlich diese paar Sätze vor. Kommt. Lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor Gott, unserem Schöpfer. Könnt ihr das nachvollziehen? Soll ich das ein bisschen demonstrativ vormachen? Lasst uns knien. Lasst uns vor Gott. Sieht das doof aus? Eigentlich schon, gell? Lasst uns knien und lasst uns niederfallen vor ihm. Warum? Er ist der große König. Er ist der große, allmächtige Gott. Er gebührt unsere totale Hingabe. Wir haben ihm nichts zu sagen. Wir kommen vor ihn und wir haben nichts zu sagen. Nur in Dankbarkeit, dass er uns angenommen hat, fallen wir nieder vor ihm. Das ist Anbetung, Leute. Wie oft betest du Gott an? Wenn überhaupt. Wann ist das letzte Mal, wo du dich auf die Knie begeben hast? Einfach in Hingabe vor ihm. Wann ist das letzte Mal, wo du dich auf dein Angesicht vor ihm gefunden hast? In Hingabe vor deinem allmächtigen Gott und Vater, der dir seinen Sohn gegeben hat und alles gegeben hat, auf das du zu ihm gehören darfst. Gnade über Gnade über Gnade über Gnade. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, Jesus, für deinen Tod am Kreuz. Danke, dass du für mich bezahlt hast, Jesus. Halleluja. Wäre das nicht gewesen, wäre ich absolut verloren, dann wäre ich in der Hölle geschmort. Du hast mich erlöst aus die ewige Verdammnis und hast mir einen Platz im Himmel erkauft. Lass uns niederfallen. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Und dann kommt die Warnung. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören werdet, wolltet, wenn ihr nur hören wolltet. Es steht in Römer 1 eine schreckliche, schreckliche Meldung für uns. Wenn du Römer 1 liest, dann liest du, dass die Menschen eine Entscheidung getroffen haben. Die haben sich entschlossen, Gott den Rücken zu drehen und Götzen zu dienen. Die haben diese Entscheidung getroffen und dann heißt es, und dann hat Gott sie übergeben, ihre Gelüste. Gott hat sie es übergeben. Es steht an einer anderen Stelle, bist du lang genug ungehorsam, dann wird Gott dir eine starke Verführung geben. Gott wird dir eine starke Verführung schicken. Das heißt, wenn du sagst, nein, ich will nicht dein Weg, ich will meinen Weg. Irgendwann mal kommt eine Verführung, a deception, wie sagt man das auf Deutsch? Täuschung, danke. Gott schickt dir dann eine starke Täuschung. Und er lässt dir meinen, dass du recht hast. Es gibt einen Weg, der den Menschen richtig scheint, aber das Ende davon ist der Tod. Wer kennt diese Schriftstelle? Es gibt einen niemanden. Es gibt einen Weg, der den Menschen richtig scheint, aber sein Ende ist der Tod. Es kann sein, dass wenn wir lang genug rebellieren, dass Gott uns einfach unseren Weg überlässt. Dass er sagt, okay, wenn du nicht willst, dann mache ich das, dass du nicht kannst. Furchtbar. Furchtbar. Das ist Ehrfurcht. Ich fürchte mich davor, dass ich meine Sturheit so weit durchsetze, dass er sagen muss, okay, wenn du so magst, dann geh deinen Weg. Ja, das war für eine schreckliche Vorstellung. Deswegen fand ich es so gut, dass heute Gott uns eine Möglichkeit gegeben hat, uns ihm wieder hinzugeben. Es gibt immer die Möglichkeit zum Umkehr. Wir können immer sagen, Herr, ich denke, ich habe recht. Und ich hoffe, dass ich nicht so weit gegangen bin, dass du mich einfach ziehen musst. Aber heute will ich sagen, Vater, bitte vergib mir. Ich möchte nicht mein Weg, ich möchte dein Weg. Diese Möglichkeit gibt er uns immer. Preis dem Herrn. Er sagt, tu es nicht. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstocket eure Herzen nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste. Wer kennt sich da aus? Massa, Meriba. Was ist da geschehen? Die haben gejammert, die Israeliten. Die waren in der Wüste und hatten nichts zu trinken. Und die sagen, ja, Mose, was hast du denn gemacht? Du hast es hier rausgebracht, um zu sterben. Was bist du denn für eine? Und wow, 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 wow. Und geklagt und gemeckert und rumgemurrt. Und dann Mose hat gesagt, okay, Gott macht das für diesen Volk. Und er hat sie Wasser gegeben. Das zweite Situation hat Mose sich so geärgert. Gott hat ihm gesagt, Mose, schlag den Stein und ich mach, dass Wasser rauskommt. Und dann stand Mose auf und sagte dem Volk, muss ich immer für euch was machen? Watsch! Stein geschlagen und da kam das Wasser raus. Und Gott hat ihm gesagt, hey Mose, was hast du denn getan? Du hast die ganze Herrlichkeit für dich genommen. Ich habe denen das Wasser gegeben. Nicht du. Du warst ungehorsam und wegen dieser Ungehorsamkeit, nachdem Mose so gehorsam war, hat Gott es ihm nicht erlaubt, dass er in das verheißene Land hineinging. Das ist ziemlich hart. Ja, Gott mei, das ist unfair, der ist ja nur Mensch. Nein, der ist mein Freund. Der ist mein Diener. Und ich spreche Angesicht zu Angesicht mit Mose. Ich kenne ihn. Ich habe eine sehr innige Beziehung zu ihm. Er kennt mich, ich kenne ihn. Er weiß ganz genau Bescheid, was er getan hat. Haben wir so eine innige Beziehung zum Herrn? Unsere Beziehung zum Herrn ist noch tiefer als die Beziehung, die Mose zu Gott hatte. Wir sind unmittelbar mit Jesus Christus vereint durch seinen Heiligen Geist und wir haben keine Ausrede, so wie die gehabt hätten. Die haben seine Wunder gesehen. Die haben seine Wunder gesehen. Die haben Dinge gesehen, die wir in unserem Leben vielleicht nicht sehen werden. Die haben gesehen, wie die Wasser des Roten Meeres auseinandergingen. Die sind diejenigen, die aus dem trockenen Land durch das Wasser gegangen sind. Und die Türme auf jede Seite, diese Mauer von Wasser. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, da schwimmt so ein kleines Fischlein und kommt so bis zur Mauer und guckt dich ein bisschen an. Du guckst ihn ein bisschen an, der schwimmt wieder weg und das steht einfach da. Ohne Plexiglas. Meinst du nicht, dass das eine absolute Herausforderung war, dass das Volk Israel durch diese Wässer gegangen sind auf trockenen Boden. Meinst du nicht, die hatten ein bisschen Bange? Ich hoffe, dass der bleibt. Ich meine, die haben sich ein bisschen geeilt. Oh Gott, nur ein paar Minuten noch, ich bin fast da. Die haben das alles mitgekriegt. Und doch haben sie ihr Herz verstockt. Sie haben sich verhärtet. Sie haben gemeckert und gemurrt. Oh, das ist eine starke Warnung für uns, Leute. Er sagt, tu das nicht. Tu das nicht. Wenn du in meine Gegenwart kommst und wenn ich euch was gebe, dann verstockt euer Herz nicht. Hört, was ich euch sag, und tu es einfach. Tu es einfach. Gebt euch mir hin und vertraue mir, dass ich euch leite und führe. 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider. Das mag ich, das Wort. Ich weiß nicht genau, wie es heißt auf Englisch. Die waren mir zuwider. Du bist mir zuwider. Geh aus meinem Weg, muck dich nicht sehen, du bist mir zuwider. So war das Volk Israel für Gott. Die haben gesagt, ich mag euch nimmer sehen. Ich lasse euch einfach wandern, bis ihr abstirbt. Und dann fange ich mit einer neuen Generation an. Oh Gott, bitte nicht. Nimmst du das ernst überhaupt? Kann das doch sein? Naja, Jesus, Gott der Liebe, Gott der Gnade, der vergibt mich doch. Ich kann ja machen, was ich will. Es kann so schlimm sein, wie ich mag. Und wenn es mal darauf ankommt, dann sage ich, wenn ich was will von ihm, dann gehe ich schnell und sage, oh Gott, bitte, vergib mir. Ich weiß, ich nehme deine Vergebung an. Danke, Herr, Halleluja. Gehen wir vielleicht manchmal zu leichtfertig mit Gott um? Ist es möglich, dass wir hier ein tieferes Geheimnis sehen, wenn wir es zulassen, dass Gott uns führt und leitet, dann lassen wir doch zu, dass er mit uns machen kann, was er will. Amen. Wenn er sagt, geh und nimm ein dieses verheißene Land, dann liegt es uns nicht zu, uns ein paar Spionen zu schicken und sagen, naja, schauen wir mal, wie es ausschaut. Und dann kommen sie zurück und sagen, oh, wir sehen aus wie Heuschrecken gegenüber die Giganten des Landes. Das sind so große Städte, werden wir nie einnehmen können. Wie oft sitzen wir doch in so einer Falle? Oh, der Situation ist, ich bin einfach überwältigt, ich werde es nicht schaffen. Aber Gott sagt, du, wenn du mich vertraust, vertraue mir doch. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Verlasse dich auch nicht auf das, was du vor deinen Augen siehst, sondern vertraue mir. Was hat Jesus gesagt in Johannes 17? Lass euer Herz nicht betrübt sein. Vertraue Gott. Vertraue auch mir. Und er sagt das aus einem bestimmten Grund. Meinst du, dass die Israeliten das Wasser bekommen hätten, auch wenn sie nicht so rumgemeckert und gemurrt haben, hätten? Wer meint, Gott hätte vielleicht das Wasser trotzdem noch gegeben? Aha, eins oder zwei, die anderen sind sich nicht so sicher. Ja, vielleicht hört er nicht, oder vielleicht hat er vergessen, oder vielleicht ist er mit irgendwas anderes beschäftigt und er braucht ein bisschen so, hey, Herr, hey, vergiss mich doch nicht, ich bin ja Ador, ich bin auch da und ich habe auch meine Bedürfnisse und warum passt du nicht auf mich und wie wäre es mit ein bisschen Aufmerksamkeit? Eigentlich meine ich, dass Gott an genau in der richtigen Zeit das Wasser hätte gegeben. Der hätte es gegeben. Und Mose hätte vielleicht sogar ins verheißene Land dürfen. Die Proben, die Gott uns stellt, sind aus einem bestimmten Grund da. Manchmal stellt er uns sehr, sehr harte Proben. Ganz gewiss. Das war auch hart, dass eine ganze Generation nicht in Gottes Ruhe hineintreten dürften. So hart. Und ich verstehe es nicht. Kann ich das so sagen? Kann ich so offen sein? Ich verstehe es nicht. Die Frage ist, muss ich das? Eigentlich nicht. Was ich muss, ist sein Wort glauben. Und wenn er sagt, seine Pläne für mich gute Pläne sind, wenn er sagt, dass er mich liebt, dass er immer bei mir ist und dass er mich von den Bösen schützt, dann kann ich das akzeptieren, auch wenn ich das nicht verstehe. Und ich kann seinen Wirken zulassen und ich kann ihm vertrauen. Denn er sagt, deine Feinde, die aus einer Richtung gegen dich kommen, werde ich in 7 Richtungen zerstreuen. Er sagt, dass er uns schützt vor allen Bösen. Er sagt uns, hab keine Angst, denn ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Lass uns mal Psalm 62 aufschlagen. Er schützt uns zu allen Zeiten. Er schützt uns, wenn wir meinen, dass es uns gut geht und wenn wir meinen, dass es uns schlecht geht. Hört mal diese Worte an. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder meine Seele findet seine Ruhe in Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Oh, das sind solche kostbare Worte. Dass ich gewiss nicht fallen werde. Er ist mein Fels, er ist mein Schutz, er hält mich fest, auf dass ich nicht fallen werde. Er will nicht, dass ich falle. Und er lässt es sogar nicht zu. Und jetzt versuche das jetzt nachzuvollziehen, die nächste Verse. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihm morden? Als wäre er eine hängende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihm stürzen, haben Gefallen an Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Stell dir mal vor, diesen Person, David, der stellt sich so vor, als ob jeder versucht, ihm irgendwie zu Fall bringen. Und er vergleicht sich wie eine hängende Wand? Was ist eine hängende Wand? Wenn du eine Wand hast und der Druck auf der einen Seite zu groß ist, dann fängt diese Wand an, so aus sich auszudehnen. Vielleicht hat es eine riesige Beule drin und der stürzt jetzt jede Minute um. Es braucht nicht sehr viel Kraft, um ihn rüber zu schubsen. So beschreibt er sich, so fühlt er sich. Eine rissige Mauer, a leaning wall, sagt es auf Englisch, eine lehnende Wand, so wie der lehnende Turm von Pisa. Es braucht nur eine Dusch und das ist weg. Wenn ich das aber anschaue, dann sagt er weiterhin, dann sehe ich hier, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Wie ich das so aufgefasst habe, ist, auch wenn meine Feinde versuchen, mir zu Fall bringen, durch meine eigenen Schwächen, wird es ihnen nicht gelingen. Es wird ihnen nicht gelingen. Obwohl ich mich so fühle wie eine lehnende Mauer, eine rissige Mauer und eine lehnende Wand. Obwohl es vielleicht nur einen Hauch brauchen wird, um mich zum Fall zu bringen. Doch dennoch ist Gott mein Fels, meine Hilfe, meine Burg, auf das ich nicht fallen werde. Es wird meinen Feinden nicht gelingen, mich zum Fall zu bringen. Es wird meinen Umständen nicht gelingen, mich zum Fall zu bringen. Versteht ihr? Versteht ihr, das ist eine Glaubensfestung. Einen Fels ist ziemlich hart. Einen Fels steht ziemlich fest. Kann man das sagen? Ziemlich fest? Wie fest steht einen Fels? der steht ziemlich felsenfest. Amen. Das ist nicht eine ungefähr vielleicht Situation. Das ist eine felsenfeste, ewige Festung, an der wir uns klammern können und in dem wir vertrauen können, Vertrauen haben dürfen. Halleluja. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels, meine Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Unsere Heil und unsere Ehre hängen von Gott ab, nicht von den Menschen. Preis dem Herrn, dass das so ist. Aber er erwartet das von uns, dass wir ihm gehorchen. Er erwartet von uns, dass wir ihm vertrauen. Er kann nichts tun, wenn wir ihm diesen Vertrauen nicht schenken. Solange wir ihm diesen Vertrauen nicht schenken, lassen wir eine Tür weit offen für den Feind. Denn er kann dann mit uns spielen. Der kann machen, was er will. Der macht das hier und wir kippen um. Der macht das hier und wir kippen um. Der macht das hier und wir kippen wieder um. Und er hat seinen Spaß mit uns. Aber wenn wir verstehen, dass Gott alles unter Kontrolle hat, dann kann der Feind das tun und er schmeißt mich nicht um. Warum wohl hat Gott bei Meriba das Volk Israel auf die Probe gestellt? Was wollte er hören oder sehen? Was wollte er erreichen mit diesen Proben? Was wohl möchte Gott erreichen, wenn er dir und dich auf die Probe stellt? Wenn er Situationen in deinem Leben bringt, die unangenehm sind. Was will er wohl? Vertrauen ist Jesus dermaßen wichtig. Er sagt, vertraue mir. Er sagt, Vater, ich habe denen die Worte gegeben, die du mir gegeben hast, und die haben darauf vertraut, dass ich von dir komme. Das ist alles, was er sagte. Er hat nicht gesagt, Vater, die haben es kapiert. Nein, er hat gesagt, Vater, die haben geglaubt, dass ich von dir gekommen bin. Die haben ihr Vertrauen darauf gesetzt. Und auch wenn sie diese Worte nicht verstanden haben, und die haben sie nicht verstanden. Die haben sie nicht verstanden. Die Jünger Jesu haben seine Worte in die letzten Kapitel von Johannes gar nicht wirklich verstanden. Aber er hat gesehen, die haben so weit Vertrauen gewonnen, dass sie geglaubt haben, dass ich von dir gekommen bin. Und die haben diese Worte empfangen. Die haben sie empfangen. Deswegen sagte er, ich hätte so viel mehr, die ich euch sagen wollte, aber ihr könnt es jetzt nicht vertragen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er zur Erinnerung bringen, alles, was ich euch gesagt habe, der ist der Geist der Wahrheit, der wird es euch offenbaren und der nimmt von den meinen und gibt es euch und er wird euch sogar Zukünftiges offenbaren. Vertrauen ist eine Sache, die du nicht siehst. Vertrauen ist eine Sache, die du nicht verstehst. Vertrauen ist eine Sache der Hoffnung und der Glaube. Vertrauen ist eine Sache, wo du sagst, so weit kenne ich dich, Jesus, dass ich mein Leben in deine Hand begeben kann. So weit kenne ich dich. Und das mache ich. Und jetzt weiß ich, dass ich in deiner Hand bin und ich weiß, egal was kommt, du bist mein Gott. Du kannst mit mir machen, Herr, was du willst. Eines, was wir nicht sehen, was wir nur erahnen können aus der Schrift, ist, was auf uns zukommt in der nächsten Etappe. Wir können es nur erahnen. Wir haben nur ein paar Bilder. Wir haben in Thessalonicher ein paar Bilder. Wir wissen, dass unsere Werke auf die Probe durchs Feuer gehen. Dass wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und ob wir mit Heu oder Holz oder mit Edelsteine, Silber und Gold bauen. Es wird dann durch das Feuer geprobt. Wir wissen sogar, auch wenn unsere ganzen Werke auf dieser Erde total verbrennen, dass wir selber erlöst werden. Die wir wiedergeboren sind. Wir haben diese wunderbare Versprechen und diese ewige Hoffnung. Aber die Werke werden geprobt. Und wenn die diesen Feuer bestehen, dann haben wir auch was davon. Was das ist, weiß ich nicht ganz. Aber er sagt in anderen Stellen, in diesem Vergleichnis, wenn es um die Talente geht, er gibt den einen einen Talent, der eine zwei, der andere fünf. Und die kommen zurück und der eine mit fünf sagt, schau, ich habe das bewirtschaftet und ich habe noch fünf dazu gewonnen. Und er sagt, gut getan, meine treue Knecht, komm in der Freude deines Herrn, ich gebe dir jetzt Verantwortung über 10 Städte. In der Offenbarung, wenn wir sehen, dass der neue Jerusalem wieder auf die Erde kommt, wir werden ein Teil davon sein. Und 1000 Jahre lang wird Jesus auf diese Erde regieren. Wir werden wohl seine Botschafter sein, wenn wir jetzt schon Botschafter an Christi Stadt sind. Was wird dann danach, wenn er einen neuen Himmel und neue Erde macht? Weiß ich nicht. Wir können es aber nur ahnen von der Schrift, dass er irgendwas für uns zu tun hat, wo er uns Verantwortung übergeben möchte, wo er uns seine Herrlichkeit anvertrauen möchte. Und warum wohl würde er uns durch Proben stellen hier auf Erden? Auf dass wir dafür vorbereitet werden. Die Antwort für mich liegt auf der Hand. Und ich vertraue ihm genug, wo ich sage, Herr, wenn es dir notwendig ist, mir durch solche Zeiten gehen zu lassen, auf dass ich dafür vorbereitet werde, dann nur zu. Denn du bist der Herr. Du bist der Herr und du kennst den Plan. Ich kenne ihn nicht. Ich beuge mich vor dir, Vater. Ich lege mich nieder vor dir. Und ich bete dich an. Und Herr, ich möchte ein Teil deines Planes sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist mein Beweggrund, seitdem ich Jesus kenne. Herr, ich möchte das erfüllen, wozu du mich berufen hast. Ich weiß nicht genau, was das alles ist. Aber ich möchte. Ich möchte keine Angst haben, wenn er mir vor den Könige stellen möchte. Ich möchte keine Angst haben, wenn er mir auf den Müllberg in den Philippinen schicken möchte und dass ich die Kinder futtere. Ich will keine Angst haben vor dem einen oder noch von dem anderen. Ich möchte bereit sein, das Kleinste für ihn zu machen und auch das Größte. Ich möchte bereit sein, gebraucht zu werden von ihm, egal was das bedeuten mag. Und das ist keine leichte Aufgabe, für uns, uns in diesem Sinne dem Herrn hinzugeben und alles zu erdulden. Ich könnte mich über einige Sachen maßlos aufregen und ärgern und habe ich auch getan. Tue ich auch heute immer noch. Und es dauert eine Zeit, bis ich mich wieder fange, bis ich wieder zu diesem Punkt der Hingabe komme. Und sage, Herr, es ist wirklich deine Sache, nicht meine Sache. Vergib mir, dass ich mich geärgert habe. Vergib mir, dass ich mich aus der Ruhe gebracht habe. Vergib mir, Vater, für diesen Dingen. Ich erkenne und bekenne, dass du allein Herr bist. Und ich bin dein Diener. Und du bist der Meister, ich bin der Sklave, ich bin der Ton. Du kannst ja mit mir machen, was du willst. Du bist so groß. Wer bin ich, dass ich dir irgendwie sagen soll, was du zu tun hast? So, wenn er uns was sagt, meine lieben Geschwister, oh, das klingt gut, meine lieben Geschwister, wenn er uns was sagt, dann lass uns doch einfach gehorsam sein. Sei einfach bereit. Sagt, ja, Jesus, dein Weg, nicht mein Weg. Ja, Herr, koste es, was es wolle. Ist jemand so mutig gewesen, dass sie jemals in ihrem Leben das gesagt hat? Herr, koste es, was es wolle, dein Weg, nicht mein Weg. Sind nicht so viele, aber ich meine, das ist genau, was Gott sucht. Und wenn wir immer wieder in den Kreis kommen, in den Wirbelsturm des Teufels, und wir da noch nicht so weit sind, eigentlich hat der Teufel immer noch Raum, der kann ja mit uns machen, was er will. Und er kriegt uns. Der kriegt uns immer wieder. Gott, warum machst du das? Warum lässt du das zu, Gott? Warum, 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 warum Diese Frage, warum, ist eine Frage des Misstrauens. Wenn du sagst, Vater, hilf mir zu verstehen, was du mir jetzt sagen möchtest, das ist eine andere Sache als, oh, warum Gott, warum Gott, warum Gott, warum Gott. Versteht ihr? Das ist eine ganz, ganz andere Sache. Wenn ich nur immer warum frage, dann sag, Gott, was hast du denn im Sinne? Wenn ich sage, Herr, hilf mir zu verstehen, dann beuge ich mich vor ihm und sage, Herr, ich möchte verstehen, aber ich akzeptiere, dass du alles unter Kontrolle hast. Das ist ein ganz anderes Paar Schuhe, versteht ihr? Und diesem, was Gott sucht, ist, dass wir hinkommen zu der Punkt, wo wir ihm so weit vertrauen, dass wir sagen, Herr, du kannst wirklich mit mir machen, was du willst. Ich gehöre dir. Gib mir klare Anweisungen, helf mir zu verstehen, was du von mir willst, aber meine Herzenseinstellung ist, Herr, ich will gehorsam sein. Punkt. Und dann, so wie die Monika sagt, treten wir in Gottes Segen hinein. Das ist eine andere von den Karten, die mit diesem Buch sind, da hinten. Wir treten in den Segen Gottes hinein. Es fängt an damit, wo es sagt, Herr, ich mache die Entscheidung, dir zu gehorchen und meinen Herrn Jesus nachzufolgen. Anhand dieser Tatsache bin ich gesegnet, auf dem Land und in der Stadt. Aufgrund dieser Tatsache habe ich deinen Segen, weil so steht es auch in der Schrift. Das Segen ist nicht so automatisch da. Wir leben nicht so automatisch in Gottes Segen in dieser Welt, sondern wir leben in seinen Segen in dem Maß, wo wir ihm gehorchen, wo wir ihm nachfolgen und wo wir erkennen, dass er derjenige ist, der unser Leben unter Kontrolle hat. Du kannst gesegnet sein in eine sehr schlimme Situation. Amen. Der Segen Gottes ist nicht von den Umständen abhängig, sondern der Segen Gottes ist eine Sache, der niemand dir rauben kann. Ist eine Sache, der viel tiefer geht als Umstände. Ich denke, wir ziehen hier einen Strich. Ich hoffe, dass ihr irgendetwas mitgenommen habt, worüber ihr nachdenken könnt. Bitte lest nochmal diesen Psalm 95. Lass es einfach auf dir wirken. Vater, in Jesu Namen wollen wir dir für dein Wort danken. Wir wollen dir alle Ehre geben, Jesus, allen Lobpreis und alle Anbetung. Denn das gebührt, dir gebührt all diese Dinge und noch mehr, Vater. Wir können nur dir das geben, was wir sind. Und unser Herzen ist eigentlich alles, was wir haben, was wir dir geben können. Aber Vater, das wollen wir tun. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt segnest. Ich spreche deinen Segen aus über uns, Vater, dass wir in diese Woche mit deinen Segen gehen. Herr, dass du uns gebrauchst in dieser Woche, dass du uns dein Wort offenbarst. Heiliger Geist, komme und wehe über und unter uns und in uns und helf uns, dein Wort mehr und mehr zu verstehen. Gib uns deine Salbung für diese Woche, für das, was du jetzt in den nächsten Tagen für uns vorhast, Vater. Schenk uns deine Salbung und erfülle uns mit deinem Mut. Erfülle uns mit deiner Bereitschaft, dass wir uns hingeben können für diese Welt, so wie du es möchtest. In Jesu Namen.
Mein lieben Herr, leg ich dir hin meine tiefsten Ängste, meine Tränen, allen Schmerz. Zu dir komm ich, Vater, wohin denn sonst? Es gibt keinen anderen Erlöser, der hilft in der Not. Der hilft in der Not. Ich beuge mich vor dir, in Anbetung, Gott, vor dir.
Beuge mich vor dir.
Ich kann den Schmerz nicht ganz verstehen.
Beuge mich.
Und dennoch freu ich mich in dir.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freu ich mich in dir. Jetzt. Bestand, bleibt die Wahrheit doch bestehen. Willst alle Zeiten, du kannst mich wohl verstehen. Du kannst mich wohl verstehen. Meine Seele singt meinem Schöpfer, meine Tränen vor Freude statt Pein. Meine Ängste lösen sich langsam auf, mein Herz kann ruhig sein. In deinen Armen, Vater, finde ich Geborgenheit. Ich bin gewiss, du liebst mich, Herr, wirst immer bei mir sein. Wirst immer bei mir sein. Ich beuge mich vor dir, in Anbetung, Gott, vor dir.
Ich beuge mich vor dir.
Ich kann den Schmerz nicht ganz verstehen. Und dennoch freue ich mich in dir.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freue ich mich in dir. Bestand, bleibt die Wahrheit doch bestehen.